Lesung aus dem Buche Exodus, 14. Kapitel, 21. bis 31. Vers. Moses streckte nun seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr die ganze Nacht hindurch das Meer vor einem starken Ostwind zurückweichen und legte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Die Israeliten schritten trockenen Fußes mitten durch das Meer, während die Wasser wie eine Mauer zu ihrer Rechten und Linken dastanden. Die Ägypter aber setzten ihnen nach, mitten ins Meer hinein. Nun befahl der Herr dem Moses: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und Gespanne zurückfluten. Die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Wagen der ganzen Heeresmacht des Pharao, die hinter ihnen her ins Meer gekommen waren. Nicht ein einziger von ihnen kam mit dem Leben davon. Die Israeliten hingegen waren trockenen Fußes durch das Meer gezogen, während die Wasser wie eine Mauer zu ihrer Rechten und Linken standen. Als die Israeliten die große Wundermacht sahen, die der Herr an den Ägyptern vollbracht hatte, fürchtete das Volk den Herrn und vertraute auf den Herrn und seinen Knecht Moses. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 27. Kapitel, 52. und 53. Vers. Zur Stunde zerriss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich, die Grabstätten taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Nach seiner Auferstehung entstiegen sie ihren Grüften, gingen ein in die heilige Stadt und erschienen vielen. Soweit die heiligen Worte. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern, es fällt auf, dass im Alten Testament auch ein vollkommen natürliches Ereignis in einer bestimmten Situation als Wunder bezeichnet wird. Ferner geschieht es, dass man einen an sich natürlichen Vorgang später legendär ausschmückte. Das wird uns klar, wenn wir Ereignisse kennen, die uns in verschiedener Fassung überliefert sind. Beispiel dafür die eben verlesene Perikope aus dem Buche Exodus, der Durchzug durch das Schilfmeer, durch das Rote Meer. Von ihm sind uns verschiedene Berichte erhalten und sie schlugen sich auch nieder noch in dem, was sie eben gehört haben. Zunächst war es ein ganz natürliches Ereignis, dass der Ostwind die Wasser beiseite trieb. Wer von Ihnen Ebbe und Flut kennt an der Nordsee und wer einmal selber durchs Wattenmeer gegangen ist, der kennt ja diese Dinge von dort her schon, erst recht, wenn starker Wind nun das Wasser beiseite treibt, dort, wo es an und für sich seicht ist. Die dichterische Fassung später lässt dann die Wasser wie Mauern rechts und links stehen. Und das geht dann hinein wieder in den Bericht, sodass dann im Bericht, wie Sie eben hörten, beide Dinge genannt sind, der Ostwind, der die Wasser beiseite treibt, und das Wunder, dass nun das Wasser rechts und links wie Mauern da steht. Oder nehmen Sie, wir können sie nicht verlesen, die Wundergeschichten, die um den Propheten Elias und Eliseus gewunden worden sind, etwa das Ereignis mit der 3,5-jährigen Dürre. Man konnte darüber eine recht belehrsame Erzählung lesen in der Frankfurter Allgemeinen, wo versucht wurde, auch diese Dinge rein meteorologisch zu erklären und sozusagen den Propheten Elias als den ersten modernen Meteorologen zu bezeichnen. Im Neuen Testament haben sich ähnliche Legenden angesiedelt,
Und ich habe deswegen auch die Stelle bei Matthäus eben verlesen lassen. Hören Sie sie noch einmal, sie ist ja nicht sehr lang. Zur Stunde zerriss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei, die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Grabstätten taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Nach seiner Auferweckung entstiegen sie ihren Grüften, gingen ein in die heilige Stadt und erschienen vielen. Man muss sich diesen Bericht einmal plastisch vorstellen, um zu erkennen, dass es sich dabei nicht um eine Schilderung eines historischen Ereignisses handeln kann, dass hinter dieser Aussage eine ganz bestimmte andere Aussage steht. Was waren das für Gestalten? Wem sind sie erschienen? In welcher Leiblichkeit? Wohin sind sie nachher zurückgekehrt? In ihre Gräber, um auf die Auferstehung des Fleisches zu warten? Oder könnte vielleicht mit der heiligen Stadt das himmlische Jerusalem gemeint sein? Der Evangelist, es ist Johannes, der von Zeichen spricht und gar nicht von Wundern, will doch wohl nichts anderes sagen mit dieser Geschichte, als dass mit der Auferstehung Jesu das neue Zeitalter begonnen hat, nämlich das Zeitalter der Erlösten und der zur Auferstehung Berufenen. Er, Christus, ist der Erste der Entschlafenen, die auferweckt werden. Die anderen sollen folgen, auch die, die vorher schon gestorben waren und auf den Messias gewartet hatten. Diesem Glauben verleiht der Schriftsteller einen konkreten Ausdruck mit seinen mythischen Grabgestalten, um seine Leser lebendig zu machen, das, was er aussagen will von der Auferstehung des Fleisches und von dem himmlischen Jerusalem, der neuen Herrschaft Gottes, in die alle Erlösten eingehen sollen. Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um die Tendenz, die Zielsetzung der Schriftsteller des Alten und des Neuen Testamentes sichtbar zu machen, wie es uns eben der Bericht des Durchzugs durch das Schilfmeer und das Ereignis um den Tod Jesu dargestellt haben. Nun zurück zu Jesus und heute zum Abschluss unserer Vorbemerkungen, bevor wir dann konkret in die Betrachtung des 8. und 9. Kapitels bei Matthäus eintreten. Halten wir Folgendes fest. Nirgendwo liest man im Neuen Testament, es sei Jesus darum zu tun gewesen, alle Kranken eines bestimmten Bezirks zu erfassen und Krankheiten generell zu heilen. Nie wird berichtet, Jesus habe selber Kranke aufgesucht. Wenn von Jesu Predigt gesprochen wird, dann ist es immer er selber, der kommt. Denn dazu, so sagt er, bin ich gesandt. Wo aber von Heilungen und Dämonenaustreibungen berichtet wird, da kommen die Heilungssuchenden entweder selbst zu ihm oder werden zu ihm gebracht oder Jesus wird um sein Kommen gebeten. Jesus wirkt Wunder nie aus bloßem Mitleid, sondern sie sind immer Offenbarungen seiner göttlichen Macht. Sie sollen den Glauben an seine Sendung und an seine Person wecken oder stärken. Von den alttestamentlichen Propheten werden Krankenheilungen als Zeichen der künftigen Heilszeit, als Zeichen der Zeit des Messias genannt. Und Jesus selbst nimmt auf ein solches alttestamentliches Wort Bezug, als Johannes die Abgesandten zu ihm schickt aus dem Kerker und ihn fragen lässt, wer er sei. Da antwortet Jesus mit einer Stelle aus dem Propheten Jesajas: Dann werden sich öffnen die Augen der Blinden, sich auftun die Ohren der Tauben. Wie ein Hirsch wird der Lahme dann springen, die Stimme des Stummen wird jauchzen. Diese Stelle des Jesajas, die Matthäus in seinem 11. Kapitel dann niedergeschrieben hat. Das Eigentümliche an Jesu Wundern ist ihr Zeichencharakter. Bei Johannes 2,11, diesen Anfang seiner Zeichen, machte Jesus in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn, die Stelle, die wir alle kennen. Oder zum Schluss des Johannesevangeliums 20, 30 bis 31, noch viele andere Zeichen hat Jesus gewirkt, die nicht aufgezeichnet sind. Diese aber sind niedergeschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr im Glauben das ewige Leben habt in seinem Namen. Jesu Predigt und Jesu Wunder sind Offenbarung der im Anbruch begriffenen Gottesherrschaft. In beiden ruft Gott die Hörenden und die Sehenden zum Glauben auf. Das Kommen der Gottesherrschaft bedeutet aber zugleich, dass die Herrschaft des Bösen, des Satans, der Dämonen gebrochen wird. Und darum gehören auch die Dämonenaustreibungen Jesu zu seinem Kampf gegen den Urheber allen Unheils in der Welt. Ferner sind, wie wir schon einmal betonten, die Krankenheilungen Jesu ein Protest gegen den jüdischen Vergeltungsglauben, nach welchem alles Leiden in der Welt eine göttliche Strafe ist. Nie hat Jesus ein Wunder für sich selbst gewirkt, weder zur Selbsthilfe noch als Schauwunder. Im Ölgarten sagt er zu Petrus: Oder meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, und er würde im Augenblick mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen. Oder Jesus am Kreuze, Matthäus 27, 39, die vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sagten: Du wolltest den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Nun rette dich, wenn du der Sohn Gottes bist, und steige vom Kreuze herab, und wir wollen glauben. Und zurück wieder zur Versuchungsgeschichte, wo der Böse, der Satan, ihn auffordert, Zeichen zu wirken für sich selbst. Weder dort noch im Ölgarten noch am Kreuze benutzt Jesu seine Macht, um sich zu retten. Er will im Gehorsam gegen den Willen des Vaters den Weg zu Ende gehen, zu dem zu gehen, er sich entschlossen hat. Und er weiß genau, dass ein Wunder auch in diesem Augenblick gewirkt, am Ende höchstens den Unglauben derer, die zuschauen, stärkt, aber sie nicht zum Glauben bringt. Wo seine Wunder, auch das ist wichtig einmal in der Erinnerung zu behalten, missdeutet werden können. Wo also der Zweck, den Jesus mit dem Wunder gesetzt hat, nicht erreicht wird, da entzieht sich Jesus dem Volke. Er fordert Glauben für seine Zeichen, wie er Glauben fordert für seine Predigt. Johannes 6,15, nach der Brotvermehrung Jesus merkte, dass sie kommen und ihn entführen wollten, um ihn zum König zu machen, und zog sich deshalb wieder auf den Berg zurück, er allein. Hier war die Gefahr da, dass Jesu Lehre und Jesu Taten ins Politische verkehrt wurden. Er entfernt sich vom Volke, um hier konkret gesprochen jede revolutionäre Auflehnung gegen die römische Besatzung zu verhindern. Der Wundertäter Jesus steht nicht neben dem Lehrer Jesus, sondern beide sind eine untrennbare Einheit. Die Wunder sollen auch den Glauben der Ungläubigen nicht erzwingen. Im Gleichnis vom reichen Prasser, Sie kennen es bei Lukas 16, 31, bittet der Reiche den Abraham, er möge zu seinen Brüdern schicken, dass sie bewahrt werden vor dem Ort der Qual, in den er hineingekommen ist. Da heißt es, von Abraham gesprochen in der Parabel, wenn sie auf Moses und die Propheten nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstünde. Erzwingen soll ein Zeichen das Wunder nicht. Wo Bereitschaft ist, soll diese Bereitschaft erweitert werden. Soll, wenn sie vielleicht nur anfänglich da ist, geweckt werden. Aber überfallen und zwingen will Jesus mit seiner Lehre und mit seinen Wundern niemanden. Dass bei den Juden das Staunen über die Wunder Jesu nicht die Vorstufe zum Glauben wurde, war ihre eigentliche Schuld. Wir fassen zusammen. Die Wunderberichte des Neuen Testamentes der Evangelien sind keine medizinischen Diagnosen oder Gutachten. Wunderberichte stehen ausschließlich im Dienste der Verkündigung und haben eine ganz bestimmte verkündigungstheologische Tendenz. Heute heißt das in der Fachsprache, sie haben eine kerygmatische Zielsetzung. Die Verfasser der Evangelien haben sich wahrscheinlich literarischer Klischees und Ausdrucksformen ihrer Zeit bedient, die den Wundergeschichten um große Männer, die damals erzählt wurden, entnommen sind. Die Verwendung und die Ähnlichkeit dieser literarischen Klischees spricht nicht gegen die Geschichtlichkeit der Wunder Jesu und gegen die Glaubwürdigkeit der biblischen Wunderberichte, wenn auch die Art, in der Jesus auftritt, bisweilen an antike Wundertäter erinnert. Bei der Verkündigung durch die Apostel und bei der Weitergabe der Wunderberichte wurde zweifelsohne manches der Veranschaulichung willen überscharf herausgearbeitet. Die Wunder Jesu dürfen niemals isoliert gesehen werden, sondern immer in einem heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Sie haben nämlich eine vordergründig geschichtliche Seite und eine hintergründig göttliche Perspektive. Sie sind wie ein Signal in Jesus von Nazareth und mit ihm hat die Herrschaft Gottes begonnen. Diese Sicht erschließt sich aber nur dem Gläubigen oder wenigstens dem zum Glauben bereiten Menschen. Die Wunder konnten Jesus als großen Propheten erweisen, vielleicht auch als den verheißenen und erwarteten Messias. als Sohn des lebendigen Gottes konnten sie ihn nicht erweisen. Denn dazu gehört der Glaube. Die Wunder sind Gottes Zeichen, aber kein Gottes- oder Glaubensbeweis. Die Wunder Jesu nehmen die Entscheidung nicht ab. Im Gegenteil, sie fordern von dem Einzelnen seine ganz individuelle Entscheidung. Was haltet ihr von Christus? Oder ganz konkret individuell, was hältst du von Christus? Die Wunder stellen an uns eindeutig die Frage nach dem Geheimnis der Person Jesu. Damit haben wir, meine Zuhörer, in 4 Sonntagspredigten grundsätzliche Dinge erörtert. Es kann sein, dass bei einigen von Ihnen, vielleicht auch bei vielen, einige bisher festgehaltene Dinge ins Wanken gekommen sind. Ich glaube, ich konnte Ihnen diese Sicht nicht verschweigen, denn mir scheint, es ist besser, dass Sie theologisch begründete Aussagen von dieser Stelle hören, als sich durch eine Spiegel- und illustrierten Theologie orientieren lassen. Und ich möchte schließen mit einem Wort, das Walter Dirks, der ja nun endlich bei seinem 65. Geburtstag den Dr. Theol H.C. der Universität Münster bekommen hat und der sicherlich zu den bedeutendsten Laienvorkämpfern einer Erneuerung der Kirche und in der Kirche gehört, auch wenn er von der hierarchischen Amtskirche wenig anerkannt wurde und unterstützt wurde. Hören Sie das, was er am 17. Juni dieses Jahres in Münster gesagt hat. Haben Sie also keine Angst vor der wissenschaftlichen Bibelforschung und haben Sie keine Angst vor der Entmythologisierung. Ich halte sie für Geschenke des lieben Gottes. Sie tasten die unangreifbare Sicherheit in einer fixierten Welt massiver religiöser Vorstellungen an. Sie werden viele Vorstellungen ändern. Aber ich glaube und hoffe in Zuversicht, dass sie eines Tages ihren eigentlichen Sinn ganz werden erfüllt haben, den Glauben nicht zu zerstören, sondern ihn erst recht freizulegen. Dem Mut zum vertrauenden Glauben entspricht der Mut zum ehrlichen Forschen. In diesen Jahrzehnten gehört es wesentlich zu unserem Glauben, dass wir darauf setzen, auf beiden Wegen auf den unbegreiflichen Gott zu stoßen. Im Wagnis des vertrauenden Glaubens und im Mut zum Wissen und Denken. Amen.